Ich mache jetzt mal eine Pause. Ich habe noch meinen dritten Punkt, wo ich noch ein bisschen was darüber erzählen will, warum das eigentlich mit dieser Finanzierung der Rente aus dem Lohn heutzutage immer weniger klappt, immer weniger der Fall ist. Aber ich wollte erstmal eine Unterbrechung machen und vielleicht gibt es da schon Fragen oder Einwände oder alternative Vorstellungen zu den gleichen Themen.
Verstehe ich Sie richtig, dass Sie den Vorschlag von Herrn Heil deswegen gut finden?
Ich? Das ist, glaube ich, ein ziemlich weitgehendes Missverständnis. Ich finde ihn erbärmlich. Das ist
aber der bricht ja gerade diese Abhängigkeit auf, die Sie gerade kritisiert haben.
In keinster Weise tut er das.
Sag doch gerade nochmal den Vorschlag von Herrn Heil, dass es vor Augen steht.
Der hat gesagt, es gibt Leute, die haben ihr Leben lang gearbeitet und kriegen dann am Ende nicht mehr raus oder sogar noch weniger raus als diejenigen, die vom Staat offiziell als Elendfiguren anerkannt sind. Die gibt es also in dieser Gesellschaft offenbar zuhauf auch noch. Offiziell anerkannt sind als Leute, die in ihrem Erwerbsleben, sobald sie alles zustande gebracht haben, so wenig verdient haben, dass das, was sie dann zum Leben haben, gar nicht mehr das Kriterium einer Rentenanwartschaft erfolgt, sondern nur noch Armut pur ist. Und für die hat er eine Existenz, eine eigene Kasse, die das zahlt, was von Staatswegen als Existenzminimum definiert ist. Das sind Zahlungen, die stehen ausdrücklich in keinem Verhältnis in einem irgendwie gearteten rechnerischen Verhältnis zu dem, was der Mensch an Beiträgen bezahlt und als Erwerbsbiografie organisiert hat. Da sagt der Staat, ja, die Leute gibt es auch noch, bei denen dieses Verhältnis gar nicht existiert. Auch das ist ein Produkt unserer wunderschönen Arbeitswelt, dass die offenbar zuhauf auch solche Leute produziert und die kriegen dann eben das, was Grundsicherung heißt. Und dass Grundsicherung staatlich organisierte Armut ist, das ist ja nun wirklich kein Geheimnis. Es gibt es aber Leute, die haben gearbeitet, die haben Rentenpunkte akkumuliert und kriegen nicht mehr als die. Und da sagt der Heil, das kann doch nicht sein, dass denen nicht mehr oder sogar noch weniger zukommt als solchen, von denen wir selber sagen, das ist Armut pur ohne Bezug auf irgendeine Lebensleistung. Deswegen muss man die ein wenig aufstocken, um deutlich zu machen, dass auch bei ihnen das Prinzip gilt, ihre Lebensleistung wird gewürdigt. Und ich wollte eigentlich mit meiner ganzen Kritik an dieser Vorstellung von Lebensleistung deutlich machen, dass das für einen erbärmlicher Bezug auf die Frage ist, was hat der Mensch eigentlich in seinem ganzen Arbeitsleben getan und wofür ist er eigentlich bezahlt worden. Weil dieses Verhältnis, je schlechter der Lohn, desto schlechter die Rente, redet ja im Ausgangspunkt, das habe ich glaube ich auch ein paar Mal auszudrücken versucht, redet ja ausdrücklich gar nicht von der Frage und will auch gar nicht über die Frage reden, was der Mensch braucht, sondern redet darüber, was ihm aufgrund der Logik, dass Leistung Geld zum Geldbezug berechtigt und sonst nichts in dieser Gesellschaft, organisiert das als Prinzip der Bezahlung gerade jenseits der Frage, was das dann an Einkünften für den Menschen heißt. Und so kommt ja dieses, vielleicht könnte man auch mal sagen, im ersten Blick ist das etwas paradoxe Verhältnis zustande, dass tatsächlich jeder für seine Lebensleistung seine Rente kriegt und gleichzeitig die Rente nicht reicht. Und wenn das so ist, das Lebensleistung zum Maßstab zu machen in Sachen verdienten Lohn. Und das ist ja der Maßstab, den Lebensleistung hat. Wenn das so ist, dass die Verknüpfung der Rente mit dem erzielten Lohn das Resultat nicht großgerechte Unterschiede, sondern flächendeckende Armut hat, dann, und das war mein Schluss auf den zweiten Punkt, sagt das offensichtlich einiges über diese Summe namens Lohn, aus der das alles finanziert werden soll. Und ich wollte nicht in irgendeiner Weise Partei ergreifen für irgendeine der Rechnungen, die dort angestellt werden, sondern wollte sagen, dieses ganze System der Berechnung spricht eigentlich dem Hohn, dass damit in irgendeiner Weise sowas wie eine soziale Absicherung derjenigen geleistet werden sollte oder wird, die von ihr leben müssen. Und daran ändert der Heil nicht nur nichts, sondern der bringt genau die beiden Gesichtspunkte zur Anwendung, die hier kritisiert sein sollten. Erstens, das Lebensleistung soll zählen und zweitens, sie soll im Verhältnis zählen zu dem, was der Mensch gearbeitet hat und nicht zu dem, was er braucht.
Es ist ja am Heil selber das Paradoxe, dass er im Namen dieser hergestellten Gleichung von Lebensleistung und Rente sich genötigt sieht, an der so eingerichteten Art und Weise der Zuteilung etwas zu lockern, damit es überhaupt nach den beiden Seiten weiterhin aufgeht.
Genau.
Wenn die sagen, Lebensleistung soll doch endlich vergütet werden, dann möchte man doch glatt zurückfragen, was war denn bis gestern? Das ist doch jetzt gerade auch geschildert worden, dass die ganze Rentenversicherung ist als ein Bewerten, Durchtaxieren von Lebensleistung als Einkommensleistung konstruiert. Einerseits. Und so soll es auch sein. Und davon nimmt der Heil auch keinen Abstand. Denn auf dem Prinzip beharrt er. Aber wegen des Prinzips sieht er sich genötigt, zu sagen, das können wir eigentlich, wenn wir auch noch wollen, dass die Leute davon irgendwie leben können am Ende ihres Lebens. Nicht immer, nicht ganz festhalten. Und will aus dieser Ungleichung, die anscheinend immer wieder auftritt, wieder durch ein bisschen eine untere Grenze eine Gleichung machen. Was ihm dann ja auch von seinen Kontrahenten in der öffentlichen Debatte gleich als systemfremdes Element zurückgereicht wird. Das liegt eben daran, dass man da so endlos streiten kann, weil dort eine Ungleichung zu einer Gleichung gemacht werden soll, die aber nun mal sachlich eine Ungleichung bleibt.
Und was ist mit der Sozialhilfe, mit der Grundsicherung? Die gibt es doch auch.
Ja. Die ist ja expresses Verbis, die Variante, wo man sagt, da ist gleich auf alles, was du geleistet hast, geschissen und dann kriegst du noch, was du brauchst, also nichts. Ja, okay, 400 irgendwas gerade. Altersarmut eben.
Existenzminimum sagt ja selber, dass da ein Verhältnis definiert wird zu dem, was die Staatsgewalt meint, unbedingte Notwendigkeit zu sein, der sich diese Gesellschaft nicht entziehen kann, sie es auch denjenigen zukommt, die nichts verdienen. Das ist die Anwendung des Leistungsprinzips, des eben kritisierten Leistungsprinzips, die Feststellung, dort ist sie im Einkommen nicht zu ermitteln. Und die freundliche Bereitschaft, dann die Leute wenigstens so weit über Wasser zu halten, dass sie irgendwie noch existieren können, deswegen heißt das ja Existenzminimum. Gut, ich mach mal weiter. Das ist ja eben schon gesagt worden. Wenn es denn so ist, dass die Organisation der Rente ihre Finanzierung aus den aktuell gezahlten Löhnen, und zwar so, dass bei der Bezahlung jeder, der gestern gearbeitet wird, in seiner individuellen Lebensleistung praktisch anerkannt wird. Und das soll, dieses Verfahren soll sicherstellen, dass was einem im Ausgangspunkt ein Widerspruch ist und einer, der sich zunehmend verschärft, dieses System sicherstellen soll, dass tatsächlich das Kollektiv der abhängig Beschäftigten, die Klasse der lohnabhängigen Arbeitnehmer, für den Einzelnen leisten soll, was die einzelne Bewältigung des Verhältnisses von Arbeitszeit und nicht mehr Arbeit und Lebensabend nicht leistet, dass das ein Widerspruch ist, und zwar nicht einfach bloß wegen der ungeschickten Berechnung durch die Rentenversicherer, sondern wegen der Summe, aus der das bezahlt wird. Das hat auch praktisch zur Konsequenz, das weiß ja jeder, dass die Summe sich dauerhaft und immer wieder als zu klein erweist. Und dieser Tatsache, auf die die Rentenpolitik dann immer wieder stößt, bringt sie nicht von ihrem festen dran Festhalten ab. Im Prinzip soll es so sein, dass die Gesamtheit der abhängig Beschäftigten auch die mitfinanziert, die nicht mehr arbeiten, sondern denkt sich Zusatzveranstaltungen aus, die das dann das ganze System trotzdem haltbar machen sollen. Eins dieser Systeme ist unter der Überschrift Riester-Rente bekannt geworden, deswegen will ich dazu noch ein paar Worte sagen. So legt der Staat den Widerspruch, den er verwaltet, ein Stück weit in die private Berechnung der Leute, reicht sie an die zurück. Und dadurch wird das Ganze natürlich kein bisschen weniger widersprüchlich, weil er nötigt sie dazu, dass sie dann doch selber, neben dem, dass sie Rentenbeiträge bezahlen, sich noch darum kümmern sollen, dass es für sie individuell nach der Arbeitszeit dann irgendwie rechnet. Und der Gesetzgeber findet auch gar nichts dabei, diese Anforderungen an privaten Berechnungen der Leute auch noch in die Rentenformel selber einzubauen. Da gibt es nämlich einen Riester-Faktor. Und dieser Riester-Faktor begründet sich ausdrücklich daraus, dass das ja schließlich die Leute was kostet, wenn sie auch noch eine private Rentenversicherung abschließt. Und weil das so ist, kann man die Privaten, die in die Rente einzahlen, nicht mit diesen Kosten belasten. Also muss die Rente insgesamt noch ein Stück runter. Und der zweite praktische Übergang, mit dem er das System haltbar macht, ist eben der, dass er in zunehmendem Maße zusätzlich Steuereinnahmen aufwendet, um sicherzustellen, dass dieses Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenempfängern in irgendeiner Weise noch funktioniert. Stellt sich die Frage, ich habe ja eben schon gesagt, naja, dieses Zusammenzwingen von zwei Geldsummen, die dafür schlicht und einfach ihrer Bezahlung nach nicht gedacht sind, das Zusammenzwingen der Gesamtheit der Löhne, die die Unternehmerschaft in diesem reichen Land zu zahlen, und der Gesamtheit derjenigen, die auch noch nach ihrer Arbeit davon leben sollen, das hat eben mit den Gründen und Berechnungen, aus denen heraus die Arbeitgeber Löhne zahlen und wofür sie die zahlen, schlicht und einfach nichts zu tun, die Gesichtspunkte, die da zur Anwendung bringen, üben einen dauernden Druck auf den Lohn aus und sorgen ihrerseits dafür, dass diese Summe relativ zu den Ansprüchen, die an sie gestellt wird, ständig relativ sinkt. Wen subventioniert also eigentlich der Staat mit der Rentenversicherung? Eins ist ja klar, wenn er die Verantwortung dafür übernimmt, dass die Leute auch nach der Zeit ihrer Arbeit irgendwie über die Runden kommen, wenn er diese Zwangsversicherung einrichtet und in der erläuterten Art und Weise organisiert, dann ist auf jeden Fall so viel von Staats wegen festgelegt. Die Frage, wovon die Leute leben sollen, wenn sie nicht mehr beschäftigt sind, geht die Unternehmerschaft schon mal gleich überhaupt nichts an. Das ist eine Sache, die der Staat zwischen sich und den abhängig Beschäftigten ausmacht. Und die Arbeitgeber sind ins Recht gesetzt, nämlich mit genau den Rechnungen, mit denen sie dafür sorgen, dass die Summe, aus der das finanziert werden muss, relativ ständig sinkt. Der Staat organisiert halt beides zugleich. Die Leistung der Rentenversicherung auf der einen Seite, aber auch die Kalkulationsfreiheit einer Arbeitgeberschaft, die wirklich auch nicht mehr zahlen muss, von Staats wegen auch nicht in irgendeiner Weise verpflichtet werden soll, andere Gesichtspunkte an den Lohn anzulegen, als die sie halt nun mal anlegen. Dass es den Arbeitgeber beim Lohnzahlen nichts angeht, was derjenige, der den Lohn bekommt, ob der zum Leben reicht oder nicht, ist eben ein selbstverständlich mitorganisiert, wenn die Frage der Finanzierung der Rente allein ausgemacht wird zwischen denjenigen, die die Beiträge für sie einzahlen und denjenigen, die von diesen Beiträgen irgendwie leben sollen. Dann ist die andere Seite, die die Löhne zahlt, freigesetzt in ihren Berechnungen, die ganz nach den Kalkulationen zu entscheiden, die sie fürs Geschäft rentabel machen. Und das tut die Unternehmerschaft auch nach Strich und Faden. Und das produziert, und deswegen will ich dazu noch ein paar Worte sagen, das produziert genau die Lage der Rentenversicherung, mit der man es heutzutage zu tun hat. Freiheit der Preisgestaltung des Faktors Arbeit, eben nach der Seite hin, dass die Frage der Finanzierung und Organisierung der Finanzierung von Leuten, die nicht mehr arbeiten, die Unternehmerschaft nichts angeht, die soll rentable Arbeit organisieren und die zum Einsatz bringen und damit Gewinn machen. Und die sozialen Kosten dessen regelt der Staat zwischen denjenigen, die Geld für Arbeit kriegen und von diesem Geld irgendwie auch dann noch über die Runden kommen müssen, wenn sie nicht mehr arbeiten. Man kann also den Zustand der Rentenversicherung auch mal so betrachten. Der ist ein Indikator dafür, wie weit die Unternehmerschaft in Deutschland, das deutsche Kapital, darin gekommen ist, eine Trennung zu machen zwischen dem, was sie die Arbeit kostet und was sie dafür zahlen, und der Frage, ob der Lohn eigentlich zum Leben reicht oder nicht. Diese beiden Sachen treten in der Praxis dessen, was heutzutage an Arbeit eingekauft und bezahlt und organisiert wird. Diese beiden Seiten treten ständig weiter auseinander. Und dass das so ist, das ist eben auch an der Rentenversicherung ablesbar. Rentenpolitiker nehmen das in ihrer ganzen Berufsborniertheit als ewige Schwierigkeit ihres Versicherungswesens. Da gibt es dann diese merkwürdigen Bilder von: Ein Junger muss x Rentner auf seinen Schultern tragen und die jungen Leute denken nie an die Zukunft und sorgen nicht vor. Die Rentenansprüche galoppieren den Rentenbeiträgen davon. Die Leute erwerben so wenig von diesen Ansprüchen, dass sie im Alter unmöglich davon leben können. Das Rentenniveau muss weiter sinken und die Leute müssten eigentlich arbeiten, bis sie 75 sind. Worüber sind denn diese seltsamen Berechnungen, diese ständige Korrektur an dem Verhältnis von Einzahlung und Rentenberechtigung, die beiden nie zur Deckung bringen, sondern ständig immer noch festhält, dass beides passt immer schlechter zusammen? Wofür ist denn das ein Zeugnis? Ja, das ist offensichtlich ein Zeugnis dafür, dass der Lohn, aus dem das gezahlt wird, insgesamt einen Zustand erreicht hat, in dem er zunehmend untauglich wird dafür, überhaupt so etwas wie ein Arbeiterleben halbwegs dauerhaft zu finanzieren. Was die als Schwierigkeiten und Probleme diskutieren, wenn sie in ihren Talkshows hin und her wenden, welche neue Reform man machen soll zwischen Einzahlern und Auszahlern, ist in Wahrheit überhaupt kein Problem und keine Schwierigkeit, sondern ist der Widerspruch, ist eine Verlaufsform dessen, was am Lohn der Widerspruch selber ist. Dass er gezahlt wird, wird für eine Leistung, die er fürs Kapital erbringt und gleichzeitig sicherstellen soll, dass diejenigen damit über die Runden kommen, die diese Arbeit verdienen. Und die beiden Sachen passen offenbar immer schlechter zueinander, wenn die Rentenversicherung, die auf diesem Verhältnis beruht, ständig neue Probleme ihrer Finanzierung und ihrer Auszahlung zu Protokoll gibt. Dieser Widerspruch am Lohn ist nichts Theoretisches, sondern eine sehr handfeste Angelegenheit, und das kann man gerade an der Praxis der Lohnzahlung und Lohnfindung, die sie hierzulande und seit ein paar Jahren unterwegs ist, ganz gut studieren. Es ist ja inzwischen so, das eine ist sowieso klar, das war immer schon so, dass Unternehmer auf dem Standpunkt stehen, sie zahlen Lohn nur für Arbeit, die sich für ihr Geschäft rentiert. Das zweite, auch das ist bekannt, dass sie den Lohn ihrer Belegschaften ganz selbstverständlich als Kosten in ihrer Betriebskalkulation verbuchen, dass sie ständig am Verhältnis von Lohn und Leistung herumschrauben und damit genau für die praktisch diejenigen sind, die für die Probleme sorgen, für die die Sozialversicherung sich dann zuständig erklärt, freundlicherweise. Es geht darüber hinaus, dass der Gesichtspunkt, den der Sozialstaat an den Lohn heranträgt, der ist das Lebensmittel der Massen, also muss er auch noch dafür taugen, dass das bis zum Lebensende geht. Den Gesichtspunkt bekämpfen sie unmittelbar und offensiv, und das merkt man an der Kategorie, die sie für diese Sozialabgaben haben, die heißt nämlich Lohnnebenkosten. Und mit dem Standpunkt der Lohnnebenkosten steht das Kapital selber auf der Position, dass es sie nicht nur nichts angeht, wofür der Lohn reicht und wofür nicht, sondern dass sie auch sich in ihren Rentabilitätsrechnungen ausdrücklich beschränkt sehen, wenn sie auch noch Lohnbestandteile mitfinanzieren sollen, die zu nichts anderem taugen, als Leistung für die Arbeitnehmer zu finanzieren, für die sie gerade gar nicht gebrauchen können und die für sie deswegen nur eine tote Kost darstellen. Die Praxis dieses Schwerpunkts, wie sie inzwischen eingerissen ist, ist ja allgemein bekannt. Die Unternehmen tun alles dafür, Beschäftigungsformen und Verhältnisse einzurichten, in denen der Gesichtspunkt des von der Arbeit leben Könnens immer weniger vorkommt. Die organisieren ihre Belegschaften mit befristeten Arbeitsverträgen und Kettenbefristungen, mit halben Stellen, mit Saisonarbeit. Leiharbeit ist eine Form dafür. Es boomt die Methode der Scheinselbstständigkeit und so weiter und so fort, Entleihung von ausländischen Wanderarbeitern und so fort. Also lauter Beschäftigungsverhältnisse, in der das Kapital sich selber ausdrücklich auf den Standpunkt stellt, es will die Notwendigkeit der Finanzierung von Sozialabgaben loswerden und richtet die Verhältnisse ausdrücklich deswegen so ein, damit die nicht anfallen. Und so wird dann tatsächlich, wie in unserer Ankündigung ja schon erwähnt, die Tatsache, dass man überhaupt einen sozialversicherungspflichtigen Job hat, zu einer wünschenswerten Tatsache im Vergleich zu den ganzen Beschäftigungsverhältnissen, die es inzwischen auch noch gibt, wo das von vornherein gar nicht der Fall ist. Und all das übrigens, das ist das, was die Unternehmen machen, aber was sie damit der Sache nach tun, ist, sie nutzen eine Rechtslage aus, die ihnen die Staatsgewalt auch erstmal hinstellen muss. Die ganzen Beschäftigungsverhältnisse, die es da gibt, gehen rechtlich in Ordnung, sind nicht in irgendeiner Weise beschränkt oder verboten, sondern gehören inzwischen zum normalen Bild der Unternehmerschaft im reichen Deutschland dazu. Und deswegen nochmal eine kleine Zurückerinnerung an das, was dereinst mal Agenda 2010 hieß, weil an dem kann man sehr schön studieren, wie die Staatsgewalt selber eigentlich zu diesem widersprüchlichen Verhältnis steht. Im widersprüchlichen Verhältnis nämlich einerseits total dafür, sich darum zu kümmern, dass der Lohn reichen soll, auch für Zeiten und Lebensabschnitte, wo die Leute vom Kapital gerade nicht gebraucht werden und nicht bezahlt werden. Das Ganze als Umlageverfahren aus den Einkünften zu finanzieren, die die Leute selber einzahlen und gleichzeitig sehr dafür zu sein, dass das Kapital frei wirtschaften mit dem Faktor Arbeit frei wirtschaften kann und ihn so genauso zum Einsatz bringen kann, dass ihre Gewinnrechnungen aufgehen. Das ist in der Agenda 2010 mal praktisch deutlich geworden, als der bundesdeutsche Staat sich unter Schröder sich ausdrücklich auf den Standpunkt gestellt hat, ja, das, was die Arbeitgeber Lohnnebenkosten nennen, anerkennen sie als Beschränkung der Freiheit des Kapitals mit dem Faktor Arbeit umzugehen. Das anerkennen sie als Beschäftigungshindernis. Und sie haben ihre Sozialversicherung ja selber so umgebaut, dass all diese Beschäftigungsverhältnisse, wie sie seitdem entstanden sind, ausdrücklich gewollt und als Niedriglohnsektor in der Gesellschaft praktisch eingerichtet worden sind. Der Staat hat sich selbst damals und seitdem zum Agenten der radikalen Verbilligung des Faktors Arbeit gemacht und bekommt jetzt in den Sozialversicherungen quasi für diesen Beschluss die Quittung. Und das macht die Rentenpolitiker und Sozialpolitiker an ihren Konstruktionen überhaupt nicht irre, sondern stachelt sie erst recht dazu an, in den Versicherungen selber dafür zu sorgen, dass das Ganze irgendwie noch gangbar ist.